Genial kriminell mit Anja Rützel und Ilja Benisch.
Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Genial kriminell auf FAIO. Wir sprechen weiter über die Gebrüder Sass, die genialen Einbrecher aus den 20er Jahren, die in Berlin alles aufgeschweißt haben, was nied- und nagelfest war, muss man sagen. Und in der ersten Folge haben wir so ein bisschen über die Lehrjahre von Erich und Franz Sass gesprochen. Wie haben sie eigentlich gelernt, wie man einen Tresor aufschweißt und knackt? Und von ihren Visionen, die sie in einen beengtesten Verhältnissen entwickelt haben, um aus dem Milieu rauszukommen. Und heute geht es jetzt um ihren Super-Coup, den Einbruch in die Diskontobank am Wittenbergplatz. Eigentlich ja das Werk. Ich will schon immer Werk sagen und nicht Verbrechen, weil ich doch eine gewisse Bewunderung schon entwickelt habe für die beiden. Aber der Einbruch, für den die beiden auch immer noch bekannt sind, weil es eigentlich logistisch perfekt ausgeführt war. Sehr komplex, weil sie sehr viel graben mussten. Also diese Tunnelei war, also ich bin total beeindruckt davon, weil ich keinerlei räumliches Vorstellungsvermögen habe und es mir schon immer schwer fällt, den Erzählungen zu folgen, wo genau welcher Tunnel wie so verlaufen ist. Ich habe da höchsten Respekt vor Leuten, die da, also ich würde mich hundertprozentig vergraben, da muss man sich nichts
vormachen. Ist ja auch häufiger auch schon mal vorgekommen, der SAS-Experte Karl-Peter Steinmann, der uns auf eine Stadtführung mitgenommen hat, von der wir auch schon in der Folge 1 gehört haben, hat uns erzählt, unter anderem von einem Fall in Berlin-Zehlendorf, wo Gangster auch einen Tunnel graben wollten in eine Volksbank und dann, hups, sind sie einfach nebenan in der Park- und Grünfläche hochgekommen, haben schnell das Köpfchen rausgesteckt, wieder reingesteckt, alles zugemacht und beim nächsten Regen sackte da ein riesiges Loch ein, Feuerwehr rückte an, wunderte sich ein Ast, um dann erst festzustellen, hier hat jemand gegraben. Passiert eben auch den Besten.
Drüber,
wäre
ne?
nicht nur dir passiert, passiert auch denen, die
genau,
sich damit beruflich auskennen.
Tröste ich mich. Um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können, wo sich die Brüder Sass genau entlang gebuddelt haben, waren wir im Landesarchiv, wie so echte Rechercheure, ne?
Ja, und es passte wirklich alles. Also man hat ja so gewisse Vorstellungen, wie es dann an gewissen Orten aussieht, schmeckt und sich anfühlt.
Hast du heimlich an den Tischen geleckt?
Du nicht? Ich leck immer überall in allem, um einfach die komplette Experience zu haben. Jedenfalls war es genauso, wie wir es uns erhofft haben. Es kam... Das Wägelchen?
Es kam das Wägelchen.
Wie es ist. Wie so Anfänger an so einen Mikrofischapparat verbannt.
Ja, den ich aber, glaube ich, einfach sehr unsachgemäß bedient habe. Das schnurrte immer alles so durch, weil ich konnte das nicht richtig gut dosieren, an diesem Rädchen zu drehen und es rippte dann immer so vor sich hin. Und irgendwann kam dann mit mildem Gesicht die sehr hilfreiche Chefin und hat uns angeboten, dass wir in so eine kleine Recherchekabine gehen können.
Was schon mal ein Highlight war, denn
total.
In dem Hauptlesesaal des Landesarchivs Berlin sieht es ein bisschen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist ein bisschen gruselig. Da hängen Leute, von denen man denkt, habt ihr nicht einen Beruf irgendwie, über Akten, von denen man sich denkt, wer hat die denn jetzt erfunden? Und man hat so das Gefühl, sie alle spüren der einen großen Sache nach und sie sind ganz kurz davor und werden trotzdem nie ankommen an ihrem Sehnsuchtsort, der Lösung all ihrer Probleme und dieser Kriminalfälle. Und dann gibt es diese Boxen.
Genau, das ist so ein bisschen, es ist so eine Mischung aus, bei Buffy, The Vampire Slayer, werden in solcher, da gibt es solche Glasboxen, da werden Außerirdische eingesperrt oder halt Monster und sowas alles. Und es ist so eine Mischung aus Monsterzelle und Gameshow-Kabine, finde ich tatsächlich. Also so Glaskästen, drei nebeneinander.
Und es gibt dann auch so neidische Blicke. Ich hatte den Eindruck, uns Neuankömmlinge.
Wir waren ja auch mittig, ne?
Wir waren ja mittig platziert. Wir waren die Neuankömmlinge, wir waren mittig. Und dann gab es so argwöhnische Blicke. Wonach gucken die? Wollen die unseren Fall lösen? Wollen sie auch den Mörder der Nitribit finden?
dachtest du auch, dass die links und rechts von uns einfach jeden Tag, seit Jahr und Tag da quasi kommen? So kam es ein bisschen vor, ne?
So kam es ein bisschen vor. Und dann, als wäre das nicht schon Konfetti genug, gab es noch den ganz großen Regen. Dann kam die Chefin mit dem Wägelchen, wie in so einem richtigen Tatort. So ein grünes Metallwägelchen, zweietagig, jede Menge Ordner.
Genau, voller Akten, die auch so richtig schon ein bisschen angefleddert waren.
Herrlich.
Und das war, und die mufften auch so, wie es sich gehört. Also das war für mich ganz toll.
Ja, ich habe dich selten so glücklich gesehen. Ja. Verstörend, aber es ist so.
Ja, ich habe es doch irgendwo in mir. Und was ich toll fand, ist, man konnte sich da richtig drin verlieren. Also wir wussten ja so grob, was wir eigentlich nochmal nachgucken wollten. Aber es fiel mir total schwer, da diszipliniert durch die Akten durchzugehen und nach diesen Stellen zu suchen, weil es so viele tolle Details einfach gab. Ich habe mir eins aufgeschrieben, nämlich bei all diesen Einbrüchen und versuchten Einbrüchen, erfolgreichen Einbrüchen der Sass-Brüder, wurden irgendwo am Tatort mal zwei Haare gefunden. Und die wurden da genau untersucht, nämlich das Haar A und das Haar B. Und das Haar A hatte eine stark zerfaserte Spitze und eine kolbige Wurzel. Das Haar B enthielt fast durchgehend Mark und war unbeschädigt. Und es gab daraus dann die tolle These, das müssen der Stärke nach Frauenhaare gewesen sein oder von Männern mit dünnem Haar.
Toll, Kriminalistik.
Oder? Kann alles sein letztendlich. Also in solchen, es klingt jetzt ein bisschen unspektakulär, aber in solchen Details, da hätte ich wirklich Tage zubringen können.
Völlig zu Recht, auch mich hat es gekriegt. Ich glaube, es würde jeden kriegen. Deswegen unsere Empfehlung an jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, raus ins Landesarchiv. Ein Satz, den man selten hört. Und graben, graben, graben. Denn plötzlich hat man da zwischen all diesen Ermittlungsakten und eher schnöden Berichten zum Beispiel ein Stück Tapete aus der Wohnung der Gebrüder Sass, der Familie Sass, muss man sagen, an der Stelle, wo in der Wand eben Einlassungen waren, wo die Brüder Sachen versteckt haben, Diebesgut und so weiter. Und das Gefühl zu haben, das ist jetzt eine Originaltapete aus dem Jahr 1929, aus einer Wohnung im Moabit von Kriminellen, die man irgendwie auf der ganzen Welt kennt, ist erhebend tatsächlich. Ja. Und auch sehr lustig, weil die Tapete sah
puffmäßig
irre und auch selbst gemalt so ein bisschen.
Ja, es war so purpurn, ne?
Mhm.
Also es war eigentlich erstaunlich, ich würde mal gerne sagen, es sah fast so ein bisschen wie an einem Fürstenhofe oder so aus.
Aber
ne?
Schlecht.
Halt. Schlecht, ja. Natürlich schlecht.
Also was hatten so, wir noch? Was war noch so drin an Asservaten?
Ich weiß, worauf du anspielst. Weil ich bin möglicherweise, ich war vielleicht ein bisschen übertrieben aus dem Häuschen, als ich in einem Umschlag eine leere Zahnpastatube. Es war eine leere Zahnpastatube. Es gibt keine zwei Meinungen.
Es gibt auf jeden Fall zwei Meinungen dazu. Und meine ist, das kann wirklich alles gewesen sein, außer einer Zahnpastatube. Du warst ja so euphorisch, weil es hieß vorab, es gibt irgendwo eine Zahnpastatube, die mit diesem Fall zu tun hat. Aber nein, die wären nicht in den Akten. Und nein, die Chefin wusste auch von nichts. Und dann Anja, triumphierend, hielt sie so ein Stück Aluminiumblech in der Hand. Das ist sie.
Es war eine Zahnpastatube? Und ich werde darauf in Folge 4, für dich überraschend, Ilja, noch in aller Ausführlichkeit zurückkommen, weil es ist, du wirst mit den Ohren schlackern. Es
vielleicht ist, bin ich dann noch gar nicht mehr da.
Ja, vielleicht habe ich dich schon vergraben. Nee, weil es ist spektakulär und du wirst mir Abbitte leisten müssen und eingestehen, ja, es ist eine Zahnpastatube gewesen. Genau, aber zu diesem spannenden Detail später mehr. Kommen wir erstmal zum angeteaserten Bruch im Detail am Wittenbergplatz in der Diskontobank. In den Akten gab es ja auch ein tolles Foto vom Tatort, also vom geknackten Safe sozusagen. Aber das geknackte Safe ist ja nicht richtig, sie kam ja über die Decke quasi. Und ich liebe dieses Foto vom, guck mal, ich habe das hier nochmal dabei,
ja.
Dieses Foto vom Tatort, was einfach völliges Tohubabohu war.
Es sieht so aus wie nach einem Hurricane. So, als wenn einer einfach durch ein Zimmer durchmarschiert wäre, so ein Hurricane, und hätte gewütet.
Ja, oder so ein bisschen, ich suche dringend meinen Reisepass.
Ja, oder?
So ein bisschen. Und es gab nämlich in diesem Tresor 181 Kundensaves.
Mhm.
Und davon haben die Sassens einfach 171 aufgebrochen und alles einfach mal rausgerissen. Und eingepackt, was sie so gut fanden. Sie haben erstaunlich viel auch liegen gelassen, was auch noch gut zu verhökern gewesen wäre. Nämlich solche Sachen wie die Originalpartitur von Tristan und Isolde.
Ja, das habe ich auch gelesen und deswegen habe ich mal geguckt, wie die beginnt. Und die beginnt nämlich mit den Worten, ich zitiere, westwärts schweift der Blick, ostwärts streicht das Schiff, frisch weht der Wind der Heimat zu, mein irisch Kind, wo weilest du? Das hätte ich auch liegen lassen.
Willst du es kurz ansingen vielleicht noch?
Nein. Das hätte ich auch liegen lassen, aber es ist wahrscheinlich zumindest heute, Wagner war glaube ich 1929 noch nicht so fame wie heute. Mhm. Heute wäre es auf jeden Fall alleine mehr wert als alles, was sie da mitgenommen haben.
Ja, vor allen Dingen, so ganz genau weiß man ja gar nicht, wie viel sie eigentlich erbeutet haben, weil vieles, also es war ja nicht erfasst, was genau in diesen Safes weggeschlossen war.
Ja, und viele haben sich natürlich dann auch nicht geäußert, weil der Tetesan hätte Fragen aufgeworfen.
Sowas wie, ich glaube, in einem Safe waren 100 Golduhren. Das ist jetzt nichts, was man so standardmäßig irgendwie zu Hause hat oder so. Kann gut sein, dass die auch aus einer nicht so ganz legalen Quelle
Hatte die Bank eigentlich Werbung gemacht, dass sie besonders einbruchsicher oder sicher ist oder safe?
Gut, dass du fragst, Elia. Das war tatsächlich der Claim, ne? Also die fühlten sich tatsächlich so sicher, dass sie auf ihrem Schaufenster quasi noch Werbung dafür gemacht haben, wie viel da gerade einlagert. Offiziell hat man angegeben, es wären Devisen in Höhe von 150.000 Reichsmark gewesen. Und also die Brüder eingesackt haben. Mhm. Und da kann man schon mal den ein oder anderen Goldbarren aus Nachlässigkeit dann liegen lassen.
Zu den Tresoren habe ich was recherchiert, das wird dich wieder ärgern, dass ich meine Arbeit gemacht habe.
Wundern wird es mich, ich staune.
Und zwar das waren die sogenannten Arnheim-Tresore, benannt nach Simon Joel Arnheim.
Es ist Grundwissen eigentlich.
Das ist eigentlich Grundwissen über Tresore. Ich wundere mich, dass du jetzt nicht sofort drauf anspringst. Der 1833 als erster Tresorfabrikant Deutschlands diese Firma Arnheim gegründet hat. Fun Fact am Rande, der liegt heute tot auf dem jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee. Zusammen mit, Max Liebermann, der als letzter damals dahin gekommen ist.
Ilja Benisch, erste Verwarnung für wirklich unzulässiges Streberwesen.
Ich sage jetzt aber noch, ich komme zurück zum Thema.
Ja, überraschend.
Wie gut diese Arnheim-Tresore waren oder wie sicher sie gehalten wurden, erkennt man unter anderem auch daran, dass Theodor Fontane, wir alle mussten in der Schule unter ihm leiden.
Liebe Fontane.
Ja?
Ja.
Ich habe ihn immer gehasst, weil Elfie Briest musste ich halt in der Schule machen. Ich hasse Elfie Briest, aber dann habe ich sehr viel später die angelsächsischen Gedichte, diesen zu empfehlen. Aber jetzt treffen wir wirklich ab. Ja. Jedenfalls Fontane in seinem Roman Mathilde Möhring. Er schreibt Synonym für Tresor, schreibt er von arnheimischen Schränken.
Ach, so wie Tempotaschentuch.
Genau, da sieht man mal, wie gut und wohlgelitten die Tresore der Firma Arnheim waren, aber vor den Gebrüdern Sass waren sie nicht sicher. Und letzter Fakt, dann lasse ich dich wieder. Ich habe mich schlau gemacht über den sogenannten Kaufkraft-Äquivalenten. Das ist, wenn du sagst, mal angenommen, 2 Millionen Reichsmark war der Wert dessen, was sie geklaut haben. Wie viel ist das eigentlich heute wert?
Ach, schade. Ich habe gedacht, du hast es umgerechnet in Pfund Butter.
Das kann man dann im nächsten Schritt machen.
Die man dafür heute bekommen könnte.
Und zwar ist der Kaufkraft-Äquivalent laut Bundesbank im Jahr 2020 3,5. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, sie haben einen Wert von 2 Millionen Reichsmark in ihren Taschen mit nach Hause genommen, nimmt man das mal 3,5 und kommt dementsprechend, ne?
Das ist jetzt eine sinnvolle Info gewesen. Also wirklich.
7 Millionen Euro war das wert. Ja. Ungefähr.
Sie haben das ja auch schon vor Ort gefeiert. Weil auch, also mein liebstes Detail vielleicht an dem ganzen Einbruch überhaupt, sind die 2 leeren Weinflaschen, die man auch noch im Tresor gefunden hat, inmitten dieses Chaoses.
Ja, weiß man eigentlich, was für Wein das ist? Nee, ne?
Nee, das sind wieder so Sachen, wo ich denke, weißt du, bergeweise Akten.
Ja, scheiße. Nachlässige Polizeiarbeit. Die wirklich wichtigen Dinge werden wieder nicht dokumentiert. Was hättest du denn gesüffelt, wenn du jetzt da unten viel schweißen, viel klopfen, viel gucken, ist jetzt Tristan und die Säule Originalmanuskript was wert oder nicht? Ich meine, da kommst du auch ins Arbeiten. Was hättest du gesüffelt?
Ja, ich finde es mit dem Wein schwierig, weil die haben ja auch ewig rumgegraben, der war ja nicht mehr temperiert.
Also einen roten auf jeden Fall.
Wahrscheinlich
schon mal.
Einen roten. Hm? Und gäbe es Snacks?
Ja.
Also ich finde, man muss es sich halt gut überlegen. Ich finde die Idee irgendwie cool, zu sagen, man hat so ein paar gekochte Eier oder sowas dabei. So was man halt im ICE sonst dabei hat.
Sagen.
Aber gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, weil das sind ja diese Details, die haften einem dann ja ewig an. So wie ich jetzt von den Weinflaschen schwadroniere. Mhm. Weißt du, wenn wir jetzt diesen Bruch gemacht hätten und hätten irgendwie Hack dabei, dann wären wir auf ewig die Mettbande.
Ja, aber Anja, es gibt halt, wenn man ein Mettbrötchen gegessen hat, dann hat man es gegessen. Da bleiben jetzt auch nicht mehr so viele Spuren übrig.
Der Odeur. Naja, aber das sind ja tatsächlich solche Sachen. Im ersten Moment, wenn man so ein Verbrechen begeht, denkt man nicht an sowas. Aber am Ende wird man damit folklorisiert.
Ja, glaubst du Absicht? Also du hast dich ja mit den Brüdern beschäftigt. Glaubst du, das ist deren Humor gewesen, dann auch noch irgendwie wie zum Trotz 2 Flaschen Wein liegen zu lassen? Oder?
Vielleicht war das so ein bisschen ihre Idee von großer Welt. oder so, oder von Weltläufigkeit, je nachdem, wie fuselig der Wein jetzt war oder wie gut er war, ne? Aber so ein bisschen ist es ja so ein Grand-Seigneur-Wesen, zu sagen, jetzt trink mal noch einen schönen Tropfen hier, ne? Mitten in diesem Gewühle. Mir gefällt es. Also das sind so die kleinen Sachen, wo ich denke, ach guck mal. Ich finde es auch nicht arrogant oder so. Ich finde es irgendwie, ich denke, ach guck mal, die hatten Spaß.
Ja.
Es sei ihnen ja gegönnt. Tatsächlich, wo ihr Einbruch, der am Wochenende wohl stattgefunden hat, auch erst am Montagmorgen, eigentlich nicht mal am Montagmorgen entdeckt, am 28.01.1929, sondern der Bankkassierer hat eigentlich nur gemerkt, er kommt nicht in den Tresorraum. Also der Schlüssel konnte irgendwie die Tür nicht öffnen. Allerdings war da noch die Theorie der Bankmenschen, dass die U-Bahn dran schuld ist, die unter dem Wittenberg.
Das ist ein sehr Berliner Phänomen.
Oder die U-Bahn ist schuld.
Ja, die U-Bahn.
Und zwar verläuft hier unter dem Wittenbergplatz und der Kleiststraße. Und die nahmen also an, diese Erschütterung hätten irgendwie die Tür zur Silberkammer und zur Tresorkammer verklemmt auf irgendeine Art und Weise. Durch das Gewummere.
Da kann ich übrigens nochmal ein Nerdwissen, den ich jetzt nicht recherchiert habe, aber ich eh schon weiß, preisgeben zur Berliner U-Bahn. Für alle, die mal in Berlin zu Gast sind oder die hier wohnen und sich denken, guck mal hier schön im Prenzlauer Berg fährt die U-Bahn oben lang und so, das ist einfach schick. Das ist eigentlich die billigere Variante gewesen, weil Untererde bauen ist natürlich sehr viel teurer und überall da, wo sie unterirdisch fuhr, waren gute Wohnbezirke damals, so eben auch natürlich am Wittenbergplatz beim KDW. Und da, wo so oberirdisch fährt, hatten die Leute eher keine Geld, waren eher so Arbeitergegenden. Aber siehst du?
Also blanke Faulheit.
Blanke Faulheit. Wenn sie oberirdisch gefahren wäre am Wittenbergplatz, hätten sie nicht gedacht, dass die U-Bahn schuld wäre am Tresor. Wären sie schon da rangekommen, wären sie den Brüdern vielleicht auf die Stiche
gekommen. Na, hätte nichts gebracht.
Hätte nichts.
Interessant. Danke, Ilja.
Ja.
Sagte sie voller ernsthaft und nicht höhnisch.
Und zum ersten Mal in ihrem Leben.
Na, also am Montag, also dachten sie noch, die Tür ist einfach kaputt in der Bank. Und erst am Dienstag bestellte dann der Bankdirektor zwei Maurergesellen, die jetzt mal die Wand aufbrechen sollten, um zu gucken, was da los ist mit der Tür. Und das dauerte dann wiederum bis Mittwochmorgen, bis sie wirklich durch die Wand durch waren und den Einbruch entdeckten. Es gab da also so ein Loch in der Mauer, wo man so reingucken konnte. Und es gibt den schönen Mythos, dass der Bankdirektor zuerst seinen Kopf reingesteckt hat und sich dann vor lauter Schock übergeben musste. Als wäre nicht schon genug Unordnung in dieser Kammer. Und warum die Tür nicht aufging, haben sie dann auch entdeckt. Und zwar war das ein ganz simples kleines Metallplättchen. Das hatten die Brüder quasi so in die Tür, weiß ich nicht, eingeklemmt oder sowas. Und das war so ein Türchen von so einem Schließfach, einfach ganz simpel, dass die Tür sich nicht öffnete. Und zum Tatort eilte dann Kriminalsekretär Max Farbig. Der große Max Farbig, der sich, wie wir noch besprechen werden, ja so der ikonische Gegenspieler der Sass-Brüder werden sollte. Der kam also angefahren, wahrscheinlich mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad. Es war damals noch nicht so weit her mit Polizeidienstwägen. Und der entdeckte dann auch diese ziemlich kleine Öffnung in der Decke der Silberkammer, wo die Sass-Brüder eingestiegen waren, also wo der Ventilator ursprünglich mal gewesen war, den sie so rausgeschubst hatten. Und der kletterte dann auch selbst hinein als erstes. Zuerst die anderen meinten auch, kann nicht sein, ist viel zu klein. Es war wirklich so eine, ich glaube, 40 mal 40 Zentimeter Öffnung oder sowas. Und er ist dann den Weg nachgekrabbelt, über den die Brüder in die Bank kamen. Also ausgehend, also ich habe es rekonstruiert, ne, mit Schlümpfen nachgebaut und so weiter, weil kein räumliches Vorstellungsvermögen und so. Aber es ging also so, wenn man jetzt von der Straße aus anfängt, also vom Hinterhof, den sich das Haus Kleiststraße 23 und das Eckhaus zur Bayreuther Straße hinteilen. Da gingen die Brüder also ein in diesen Hinterhof. Von dort gingen sie in die Keller. Und in einem der Keller, jetzt tritt eine meiner Lieblingsfiguren gleich auf, in einem dieser Keller hielt die Portiersfrau Pelagia Kruswicki. Kruswicki, würde man sagen, oder? Mhm. die hielt, ich meine Pelagia, das habe übrigens ich nachgeguckt, die heilige Pelagia.
Ja.
Ich habe es aber wieder vergessen, es war irgendwie so eine Büßerin.
Die Büßerin der Hühner.
Und am Ende aber irgendwie erfunden. Aber ach, da habe ich sogar auch geguckt, was, ob das eine spektakuläre, naja. Jedenfalls Pelagia Krusvicki hielt Hühner in diesem Keller und es muss unfassbar gestunken haben, also weil, ist ja jetzt irgendwie auch nicht tiergerecht, ne? Und die wohnte mit ihrem Mann in der Erdgeschosswohnung und sie hielten sich dort auch einen aus Wachzwecken einen scharfen Schäferhund. Und dieser Umstand, dass angeblich weder die Hühner, die ja auch nervöse Tiere sind, und noch der Schäferhund irgendwie Lärm gegeben haben, als da die Brüder sich vorbeigebuddelt haben, beziehungsweise da vorbeispazierten, der Umstand hat die beiden, das Portiers-Ehepaar, verdächtig gemacht. Also das haben wir auch im Landesarchiv entdeckt, die wurden ja ständig einbestellt. Ne?
Ja, das ist auch sehr interessant gewesen, diese Akten zu sehen, dann doch, ich glaube 3-4 Vernehmungsprotokolle haben wir lesen können. Und das Erstaunliche daran war für mich als Tatortversauten Krimi-Fan, dass man immer das Gefühl hat, die sind ganz schön zart mit denen umgegangen. Mhm. Da heißt dann
höflich,
immer so,
ne?
Frau Krusvicki bleibt bei ihrer Aussage, Punkt.
Ja, fini.
Fini, kein so irgendwie, also man hat nicht das Gefühl, dass da ein rauer Umgangston herrschte.
Also ich liebe als Nebenfiguren die Krusvickis, aber ich liebe auch Nachtwächter Schmigalla. Das ist ein toller Name. So, da fühlt man sich schon so halb in so einer, weiß ich nicht, in so einem naturalistischen Drama.
Für mich klingt das wie so ein Brechtstück.
Ja, oder so, ja. So Hauptmann-Drama.
Auftritt Schmigalla.
Ja, Schmigalla ab. Und aber absolute Lieblingsfigur, Fräulein Lolo. Die wurde auch ausführlich befragt, denn sie betrieb im Haus einen Schönheitssalon.
Natürlich.
Und naja, und die hatte tatsächlich auch was gesehen, nämlich sagte sie aus, dass sie irgendwann nachts im Keller eine Frau mit Kopftuch gesehen habe und die sie auch als Portiersfrau Krusvicki identifizierte. Wahrscheinlich war es aber tatsächlich so, dass es einer der Sass-Brüder war, die sich wohl, damit sie sich nicht ihr Haar schmutzig machen beim Graben, so ein Kopftuch umgebunden hatten. Also, Fräulein Lolo, mal Augen checken lassen, ne? Genau, also die Brüder waren im Keller angekommen und gerieten dann da an einen Luftschacht, dessen Mauer sie durchgebrochen haben. Und von dieser Öffnung aus gruben sie einen 3 Meter langen Gang unter dem Bürgersteig quasi durch, an der Hausaußenmauer entlang. Der war 70 Zentimeter breit und 1 Meter hoch und, Hobbyheimwerker aufgemerkt, komplett mit Holzbrettern ausgekleidet. Also nicht nur abgestützt, sondern auch wirklich so komplett. Eine unglaubliche Fleißarbeit, finde ich ja. Haben sie also schön gesichert und kamen dann irgendwann in diesem Gang an einen Lichtschacht. Und zwar der Lichtschacht, der zur Silberkammer führt, der durch Gitterstäbe gesichert war. Und die haben sie dann durchgeschweißt. Und dann erst kamen sie an diesen Ventilator, den sie nur noch rausschubsen mussten. Klingt für mich anstrengend.
Ja, sehr anstrengend. Man darf auch nicht vergessen, wie lange dieses Unternehmen dauerte. Wir reden hier von einem Zeitraum von mehreren Monaten, in denen sie jeden Tag wie so ein Arbeitnehmer zu seiner Arbeitsstelle einfach dahin sind, um ihrem Projekt nachzugehen.
Also, Projekt?
Ja.
Du hast schon so einen Baumarkt-Jargon.
Mach es zu deinem Projekt.
Ja.
Ja, ich meine, Tag für Tag über Monate, das ist nicht nur anstrengend, sondern auch anstrengend.
Es ist auch langweilig, ne?
Es ist auch kackenlangweilig, ja.
Also und dann immer mit dem ollen Bruder, wo man so denkt, puh, oder? Also von daher ist es ja schon ein Muster auch an Disziplin. Man sollte es nicht denken, ne? Was sie da an den Tag gelegt haben.
Ja, und Disziplin, aber woher kommt es? Da sieht man mal, wenn man Leidenschaft für etwas hat, dann kommt deine Arbeit gar nicht mehr so hart vor. Ist doch eigentlich auch eine gute Lektion fürs Leben. Oh Gott.
Ich war kurz eingeschlafen, Entschuldigung. Ja. Genau. Und Karl-Peter Steinmann, unser SAS-Experte, hat uns dann noch darauf aufmerksam gemacht, dass das Graben eigentlich nur die eine Sache ist. Ne? Aber das, was man so maulwurfsmäßig quasi freigeschaufelt hat, muss ja auch irgendwo hin.
Das Schwierigste war weicher Untergrund. Sie mussten wie ein Bergwerkstollen alles abstützen, mit Brettern auskleiden, damit der Sand nicht nachrutscht. Und das Schwierigste an allem war wahrscheinlich, was macht man mit ungefähr 17 Kubikmetern Sand, die anfallen? Die musste man nämlich, auch wenn man so vor allem, je weiter man vorangekommen war, musste der Sand in Säcke verpackt werden, die zugebunden an ein kräftiges Seil. Und dann zog man den Sack durch den schon gegrabenen Tunnel wieder zurück, in das Haus wieder rein, durch den Luftschacht. Und dann, ja, hatten sie Glück. Es gab früher hier eine Kokszentralheizung. Das bedeutete, es gab einen großen Kohlenkeller. Und unter einem riesen Koksberg vergruben sie letztlich den Sand. Und niemanden fiel komischerweise auf, obwohl es passierte hier im Januar eine kalte Witterung. Also normalerweise wird der Kokshaufen kleiner und kleiner und kleiner. Hier wuchs und wuchs er. Und was sie da nicht untergebracht hatten, mussten sie dann auf den Hof des Hauses und dort unter der Erde vergraben. Also unter den Blumenbeeten oder so, ja. Und das war natürlich schon sehr, sehr hart. Hier angekommen, wieder an der Ecke, wurde es dann auf einmal ganz, ganz leicht. Sie brauchten nur noch, sich noch einmal durch die Grundmauern des Hauses zu stemmen, gelangten im Bereich des Tresorraums an einen ganz kurzen Belüftungsschacht. Sie brauchten jetzt noch einen großen Schraubenzieher, lösten 4 Schrauben, dann plumpste ein Ventilator noch unten in den Tresorraum und dann konnten sie also zuschlagen, hinterherklettern. Also das war schon sehr genial.
Ilja, du hast dich bei der Stadtführung ja noch gewundert, dass in der ganzen SAS-Geschichte, jetzt Stichwort Disziplin, überhaupt keinerlei Girls vorkam.
Wie, ne? Du mir jetzt zuschusterst, dass ich die Verwunderung über das Amoröse äußere.
Du hast
es gesagt. Ich das?
Du hast es, ja, ich hab's. Ich habe Dokumente vorliegen.
Ja, aber es stimmt tatsächlich. Ja. Ne? Es gibt irgendwie so gut wie keine. Normalerweise zu jeder guten Verbrecher-Story gehört auch irgendwie was Amoröses, aber bei den beiden nix.
Nee, der Erich Sass hat es auch, es klingt so ein bisschen stolz, aber ich glaube relativ leidenschaftslos bei einem Verhör zu Protokoll gegeben. Da sagt er, Frauenbekanntschaften habe ich gar nicht. Ich rauche nicht, trinke nicht und habe auch sonst keinerlei Leidenschaften.
Außer die zum Bankbruch.
Außer die zum Buddeln. Ich liebe Graben. Ich liebe es, unter der Erde zu sein.
Das finde ich ein bisschen schade. Also wenn ich einen Makel anmerken dürfte zu den Brüdern Sass, dann das. Wir kommen ja auch im Verlauf dieser Staffel nochmal darauf zu sprechen, wie sich Bankeinbrüche in der Popkultur wiedergespiegelt haben. Und da ist es eigentlich immer so, dass es auch eine schöne Frau gibt. Ist auch kritisch zu betrachten, weil die Frau immer irgendwie so Beiwerk ist. Ist sehr langweilig und furchtbar. Aber trotzdem, Liebe ist ja erstmal was Schönes. Findet bei den Brüdern Sass gar nicht... Oh, du lachst. Findet, ja, bei den Brüdern,
Schnaube.
Findet bei den Brüdern Sass gar nicht statt. Finde ich schade. Gib bei mir einen Punktabzug.
Ja?
Nur noch 9 von 10.
Gerne wieder. Top eBay. Was bei mir einen totalen Pluspunkt gibt, dass sie sich immerhin so teure Anzüge haben schneidern lassen.
Ja.
Also das dann ja schon. Und aber ich finde, dass sie die Prasserei sehr gut dosiert haben. Also schon so die Liebe zu den schönen Dingen ein bisschen ausgekostet, aber jetzt nicht komplett hier swagmäßig unterwegs gewesen. Weil wie hätten sie das auch erklären sollen, ne?
Erklärt aber auch ein bisschen, warum sie es gemacht haben, eben auch, weil sie es konnten, weil sie es können wollten, aus Leidenschaft heraus. Weil warum brichst du richtig groß ein, wenn du dann gar nicht vorhast, die Kohle rauszuhauen mit beiden Händen?
Ja, also vielleicht haben sie ja wirklich das schöne Leben im Ausland quasi ausgekostet, weil sie ja wirklich sehr viele Reisen unternommen haben. Wir haben ja auch im Landesarchiv die schönen Postkarten gesehen, die sie da so sammelmäßig gekauft hatten, auch ganz rührend eigentlich, ne? Was man sich dann mitnimmt. Und so haben sie das auch bei Verhören der Polizei erklärt, dass sie halt alles in Monte Carlo gewonnen hätten. Oder anscheinend gab es auch einen Erklärungsversuch der Sass-Brüder zeitweilig. Da haben sie zu Protokoll gegeben im Verhör. Naja, sie hätten ja ein Auto und würden nachts so einen heimlichen Taxiservice für ihre schwulen Freunde, die da von Etablissement zu Etablissement kutschiert werden mussten, diskret, den würden sie quasi betreiben und hätten damit Geld verdient. Aber da ließ sich die Polizei nicht so wirklich drauf ein bei den Ermittlungen. Naja, und ansonsten waren sie ja eher verstockt, heißt es mehrfach, ja, in den Ermittlungsakten. Und irgendwann kam die Polizei dann auch mal auf die Idee, die Wohnung zu durchsuchen der Sassens, nachdem ja die ganzen Verhöre nichts eingebracht haben, und fanden dort dann auch einen Golddollar, den man in den Verhältnissen jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Da gab dann eine der Geschädigten von ihrem Einbruch in die Diskontobank auch an, ja, sie wäre sich nicht hundertprozentig sicher, aber das könnte sein, dass er quasi aus ihrem Schließfach kommt. Und die Sassens hatten dann ja die super plausible Erklärung, sie hätten den Golddollar im Schnee gefunden, nahe des Wittenbergplatz, na sowas.
Ja. Ne? Was hast du bisher so als, ich habe mal 20 Mark gefunden.
Mark?
Ja, ist lange her.
Ich weiß gar nicht, ob ich in Berlin auf der Straße schon mal was Wertvolles gefunden hätte. Also jetzt nicht alte Matratzen oder sowas.
Ideen, Anja, Ideen.
Ich komme dir gleich, siehst du die Hand. Nee, also das, klar, man kann nichts wirklich dagegen sagen, man kann nicht das Gegenteil beweisen, ne? Aber ist eher eine bisschen lame Erklärung.
Ja, aber safe auch.
Ja, also noch besser wurde es dann noch, weil es wurde auch so ein bisschen Schmuck gefunden in der Wohnung, also Brillantnadeln und sowas. Und da gaben sie dann an, dass sie hätten gar nicht gewusst, dass es echt ist. Sie hätten das bei so einem Ramschverkäufer eigentlich gekauft und so. Also man fand diesen falschen, echten Schmuck. Und dann auch noch ein Buch über Börsengeschäfte, das jetzt in dem Moabiter, in der Moabiter Schrumpfwohnung auch eigentlich eher kein erwartbares Inventar ist.
Ja.
Und es war Ange-Eseleck an der Stelle, wo erklärt wurde, wie man Devisenhandel betreibt. Was jetzt, wenn in der Bank eine größere Summe Devisen gestohlen wurde, muss man jetzt auch keine Superspürnase sein, ne? Um da zu denken, schau an. Und das Notizbuch hatten sie, glaube ich, es ist ein super dünnes, kleines Notizbüchlein. Ne?
Es ist so groß wie meine Hand. Meine Hand ist jetzt ziemlich groß.
Aber dünn, also es war jetzt kein dickes Buch, aber es waren vielfältige Themen.
Ja, er hat sich so eine Art Registratur reingestanzt an den Rand, so ausgeschnitten, so eine Art Schnellfindesystem, damit er genau wusste, hier eher so die sexy Themen, und die gibt es dann nämlich auch. Hier geht es mehr so um Geldschränke und da vorne mehr so um Französisch.
Genau, das fand ich auch geordnet. Mhm. Ich bin da, also ich habe schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen einen Softspot für Verbrecher, aber das hat mich schon extrem gerührt, wenn ich mir vorgestellt habe, wie die Sass-Brüder mit ihrem kleinen Büchlein da nach Paris gefahren sind und dort das dann rausgezogen haben, weil sie hatten sich in, naja, Lautschrift ist falsch, ne? Einfach wie man es spricht, das nötigste Französisch aufgeschrieben.
Zum Beispiel, Anja?
Un, deux, trois.
Geschrieben in der etwas kindlichen Handschrift. Ung, also Ö-N-G, deux, D-Ö-H oder trois, T-R-O-A-H. Und dann auch so wesentliche Bestandteile französischer Kommunikation wie Bonjour, Monsieur und so.
Monsieur.
Also man stelle sich vor, sehr berlinerisches Französisch.
Also sehr viel wurde mit Ö-H hinten operiert, ne?
Bonjour, Monsieur.
Ich finde es toll. Also wenn man sich so, auch ich finde es so toll, Köhn, zu sagen, du wächst jetzt auf in einer Wohnung, die aus Stube und Wohnzimmer besteht und traust dich einfach mit dem Heftchen nach Paris zu fahren und dich dort durchzuschlagen oder so.
Ça c'est Paris. Ah nee, das war zu französisch.
Das war extrem.
Ça c'est Paris.
Das finde ich sehr toll, Köhn, muss ich sagen.
Ja.
Muss man sich erstmal trauen. Und darüber hinaus gab es auch reichlich abstruse Zeichnungen. Also hier habe ich mal mitgebracht, was mir besonders gut gefallen hat. Hier so eine, ich glaube, es gab auch ein Unrechtsbewusstsein bei den Sass-Brüdern, weil hier gibt es so ein kleines Zeichnung von einem Teufelchen mit einem daneben lodernden Höllenfeuer.
Es sieht so irre aus. Also wenn man das jetzt, sei ganz ehrlich, wenn du jetzt nur die Zeichnung sehen würdest, was würdest du glauben, wie alt ist der Verfasser?
Zeig doch mal her. Nein, also das könnte so eine Krakelei sein, also Grundschule, ne?
Ja, sechs, sieben.
Anfang Grundschule oder so.
Würde ich auch sagen.
Sehr, sehr, sehr kindlich. Mhm. Und,
wo man so als Eltern so sagt, schön, Klaus Uwe, und man dreht aber schon den Kopf dabei weg zu den wirklich wichtigen Dingen des Alltags.
Ja, was ich, jetzt kommt noch, also das ist ja nur so ein kleines, gedankenverlorenes Teufelchen-Kritzelei gewesen.
Ja, wie es jeder mal malt.
Jetzt habe ich hier noch was Seitenfüllendes, nämlich ein nackter Mann sitzt auf einem Felsen und kackt. Man kann es leider nicht anders sagen.
Er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Otto Walkes und einem sehr späten Loriot.
Weißt du, wie er aussieht?
Mm-mm.
Er sieht aus wie dieser eine von den Superhändlern, der dieses Jahr im Dschungelcamp war mit den langen Haaren. Er sieht exakt so aus, eigentlich fast. Und das ist so, ich weiß nicht. Er hat keine Arme, gleichzeitig rührend und verstörend, würde ich sagen.
Skandal, Sass-Brüder sehen Dschungelkämpfer raus.
Und das Tollste eigentlich, die Zeichnung von einem Tresor, der Arme und Beine hat und ein Gesicht und die Arme in Schock hochhebt, so als würde er denken, oh Gott, da kommen die Sass-Brüder mit dem Schneidbrenner, Hilfe, Hilfe. Oder?
Ja, ich würde sagen, es ist fantastisch, wenn es nicht auch wirklich aussehen würde wie von einem Siebenjährigen.
Ja. Und, also man darf jetzt nicht nur sagen, es wäre nur Quatsch in diesem Büchlein gewesen, denn es gab auch, sag mal, eine Art von Konstruktionszeichnung. Mhm. Ein mehrstöckiges Stollenwerk mit Geldsäcken, was so ein bisschen aussieht wie ein Lager, in dem man Beute verstecken könnte. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, diese Stollenskizze ist jetzt nicht unbedingt wie von einem Architekten gezeichnet oder so. Aber man ahnt, was gemeint war. Und tatsächlich gab es auch den Versuch, dieses naja, eigentlich ist es ja so ein bisschen wie ein geheimes Headquarter, tatsächlich anzulegen. Und unser SAS-Experte Karl-Peter Steinmann hat uns da bei seiner Führung auch zu diesem Ort geführt. Und zwar handelt es sich um den Luisenfriedhof,
an dem Friedhof.
Ungewöhnlich, dass er so komplett ringsherum von Häusern umgeben war. Also eigentlich wirkt es eher wie so ein Hinterhof und nicht wie ein Friedhof, ne? So vom Architektonischen her.
Ja, es war der nächste Friedhof zur Wohnung der Brüder Sass, hat er uns erzählt. Und er war im Prinzip dann aber auch geschützt, dadurch, dass er eben eingefasst war. An beiden Seiten Häuserfronten damals und hinten raus eine Schule und ein Schulhof, also auch da nicht viel los. Und deswegen, auf dem Friedhof vermutet man ja im Prinzip wenig bis auf ein paar Tote. Und deswegen so, Herr Steinmann, ein ideales Versteck für unsere Buddelkönige.
Das war schon das Besondere, dass das so komplett eingebaut war. Das heißt, man hatte also, so wie jetzt heute auch hier, alle Fenster gehen zum Friedhof. Mhm. Und es war dann, wurde im Jahr 19, ja in dem Jahr, also wo ja der große Einbruch war, im August war es dann, ging dann ein Anruf bei der Polizei ein, wo es hieß, also hier spuken also Gespenster auf diesem Friedhof. Da muss man sich vorstellen, wenn also die Polizei gerufen wird, um nun Gespenster ja, zu verfolgen, dann denkt die natürlich, das sind irgendwelche Trunkenbolde, die dann nachts angerufen haben und rücken natürlich gar nicht gerne aus. Aber als sie dann hier ankamen, standen, glaube ich, 5 oder 7 Mieter der angrenzenden Häuser, die alle übereinstimmend erzählten, dass sie schon beobachtet haben seit einigen Wochen, dass immer am Wochenende, Freitag, Sonntag, Sonntag, in der Zeit so immer kurz vor Mitternacht bis kurz nach Mitternacht, tauchten im hinteren Bereich, also der Mauer, die zum Schulhof führte, tauchten dann Schatten auf und plötzlich, und das hat sie dann verwundert, die waren von einer Sekunde zur anderen verschwunden und tauchten dann nicht mehr auf. Ne? Und kam nun die Polizei und wunderte sich, dass die ganzen Leute nüchtern sind und alle auch noch die übereinstimmend die gleiche Geschichte erzählten. Und dann wurde ein Beamter, holte dann noch eine Leiter, um dann mal auf die andere Seite der Mauer zu schauen. Wollte er hochklettern, kam aber eigentlich gar nicht hoch. Die Leiter sackte im losen Erdreich ein, deutliches Zeichen, dass vor einiger Zeit gebuddelt worden. Das machte nun die Polizei auch und grub dann diesen unterirdischen Raum aus, der ja so in etwa Stehhöhe hatte, auch mit Balken abgestützt, mit Brettern ausgekleidet, also um das Nachrutschen des Erdreichs zu verhindern. Ja, und da fand man dann das Schweißgerät und Einbruchswerkzeug. Und dann war klar, und dieser unterirdische Raum hatte eben halt 2 Ausgänge oder Fluchtwege, könnte man in dem Fall ja besser sagen. Der eine hinter einem Komposthaufen vor der Mauer, sehr gut getarnt gewesen. Und dann auf der anderen Seite der Mauer, da stand damals eine Remise, in der waren so Sportgeräte für die Schule untergebracht. Und hinter, also ebenfalls gut getarnt, war der zweite Weg, der dann nach oben ging. Dann gab man natürlich sofort, nachdem man das entdeckt hat und dann sofort, als man das Schweißgerät sah, holte man natürlich Max Farbig. Der gab dann sofort die Anweisung, nachdem man sich alles angeschaut hatte, sofort wieder zugraben. Und dann wollte man sich auf die Lauer legen, was man dann am nächsten Wochenende machte. Da ging es ja nun dann restlos schief, also wohl 7 Meter von der Mauer entfernt, das ist ja nicht sehr viel, hatte sich wohl Farbig postiert. Er lag hinter einem Grabhügel und sieben Beamte, die also auf dem Friedhof verteilt waren. Und Farbig sah den Schatten dann als erstes, der im Bereich der Mauer auftaucht. Er sportete los, aber er wusste nachher nicht mehr, schlug nach wenigen Metern sofort hin. Er wusste nicht, ob er nur über einen Grabhügel gestolpert ist oder was auch immer. Jedenfalls, als er sich dann wieder rappelte, sah er nur noch, wie ein zweiter Schatten auf der Mauer auftauchte, dem ersten die Hand reichte, ihn nach oben zog und zack, waren beide natürlich verschwunden. Und man legte sich natürlich dann auf die Lauer. Am nächsten Wochenende, wohl 3 Wochen machte man das noch immer an den Wochenenden, aber es war klar, also hier tauchte dann keiner mehr wieder auf. Das war natürlich dann ein ganz schlechter Einsatz. Ja, also da auch dafür wird er nicht gelobt worden sein.
Ich muss noch mal eine Sache ansprechen, Ilja, auf dem Friedhof. Ich dachte, ich kenne dich. Aber auf dem Friedhof hast du im Casual Smalltalk mit unserem SAS-Guide Steinmann ja auch erzählt, dass du mal einen Friedhofsblog betrieben hast. Möchtest du dich dazu erklären?
Ich finde einfach, Friedhöfe, am Ende des Tages landen wir alle da und wir sind nun länger tot, als wir leben. Es ist wichtig, was für einen Eindruck man da macht. Und da wollte ich mir Inspiration holen. Es ist ein Ort der Ruhe, man kann da schön spazieren. Es gibt schöne Kunst zu sehen. Und deswegen habe ich das immer gerne gemacht. Es gibt auch wahnsinnig viele lustige Grabsteine und Grabinschriften, zum Beispiel auch von berühmten Leuten wie Marcuse auf dem Dorotheenstädtischen, wo einfach steht, weitermachen.
Weiter, immer weiter, oder was?
Weiter, genau, so wie dein Freund Olli Kahn, immer weiter. Finde ich gut. Ich wollte immer mich begraben lassen an mehreren Orten, damit man da auch mehr von mir hat. Und
verteilen, oder wie?
Verteilen, geht aber nicht. Und wollte mir schreiben lassen, Nationalspieler und Philosoph, in der Hoffnung, dass man das dann in 50 Jahren eh nicht mehr nachprüfen kann. Und um all das zu einem guten Bild zu fügen, habe ich so einen Friedhofsblog gemacht. Den gibt es immer noch. Kann man gucken. Schlafes Bruder. Es ist ein Tumblr.
Natürlich ist es ein Tumblr.
Bin ich mit einem Freund immer über Berliner Friedhöfe gezogen und er hat die Fotos gemacht und so.
Auch so Bilder, wie du Tumblr-mäßig verträumt an so Grabsteinen lehnst?
Nur die Grabsteine, ohne mich. Wir wollten das ästhetisch halten. Und wir wurden mehr als einmal wurden wir von älteren Damen verfolgt, die dachten, wir würden irgendwie Zinn oder so klauen, bösen Handel zu betreiben. Ehre schwöre, nie passiert. Aber genau, Friedhofsblock. Und deswegen war das für mich irgendwie schön, dass die Brüder das da auch gemacht haben. Und ich habe da auch erzählt, das heißt hier jetzt auch noch schnell als kleinen Funfact am Rande, der beliebteste Grabstein der Deutschen ist?
Habe ich mir gemerkt.
Ja.
Die Seelenrutsche.
Diese sogenannte Seelenrutsche. Das ist so ein Stein, der oben wie so eine Welle leicht abkippt, metaphorisch gesprochen, dass die Seele quasi aus dem Jenseits ins Diesseits oder andersrum.
Es hat so was Flutschiges.
Es ist so
ein bisschen so wasserrutschenmäßig flups.
Genau, weil ich habe das mal an dem Grab in Tempelhof von Ulrike Meinhof, wo der Steinmetz auch irgendwie suspicious wurde, was wir da machen, dann kam und aber mit uns ganz nett redet und sagte, dass jeden Tag zum Beispiel ans Grab von Ulrike Meinhof Leute kommen, was man nicht vermuten würde, die ja nicht so richtig eine Heimat fand. Oh Gott, wir driften aber auch ab. Ist egal, das sage ich noch schnell. Ich habe nämlich festgestellt, dass ganz viele offene Bücher jetzt mittlerweile so liegen, so wie das Buch des Lebens, Schnarch. Aber dann sagte er, nee, ach Quatsch, von wegen Seelenrutscher. So,
okay,
Exkurs zu Ende.
Genau, zurück zu unseren inzwischen kann ich sagen, lieben Freunden saß. Und zurück zum Friedhof. Wir haben uns das dann ja auch noch ein bisschen näher angeschaut, wo genau da dieser unterirdische Bau vonstatten ging.
Also ganz genau kann man sagen, es ist nicht, aber ungefähr, sagen wir mal vielleicht auf 8 Meter oder so kann man das schon sagen.
Auf farbig entfernen.
Ja, genau. Also wir sehen ja da im Prinzip schon die Mauer. Ne? Über diese Mauer sind die drüber, dahinter ist eben halt dieser Schulhof. Der müsste eigentlich weitgehend so aussehen wie damals auch. Nur die Remise, die ist nicht mehr da.
Was mir so gut an unserem kleinen Friedhofsausflug gefallen hat, ist, dass ich mich da zum ersten Mal so richtig reindenken konnte in die Brüder.
Ja.
Also dieses Unterirdische, das ist vielleicht eher nicht so meins. Also Friedhof war ja auch unterirdisch, aber so diese ganze Atmosphäre war irgendwie was, wo ich dachte, ach guck mal, da kann man sich irgendwie recht gut vorstellen, wie wenn wir jetzt die Sassens wären, ne? Wie hätten wir uns im Verhältnis so angestellt?
Ich konnte mich da sehr gut in den Farbig reinversetzen, der sich da auf die Lauer legt und dann sieht er sie und er sprintet los und dann plupps.
Ja. Wobei, du warst ja auch recht optimistisch. das hat mir gut gefallen, als es so drum ging, wie wir uns denn auf der Flucht geschlagen hätten, ne?
Endlich was wir auch schaffen würden, Anja. Diese Mauer würden wir schaffen.
Ganz ehrlich, ich habe gerade eben schon gedacht, wenn wir zusammenhelfen, das ist das Erste, wo wir sagen können, den Part kriegen wir hin. Ne?
Würdest du mich ziehen auch?
Wuchten und dann einer zieht und einer schiebt und dann.
Räuberleiter und dann rüber.
Das wäre machbar. Und auch hier muss ich sagen, mich würde es nicht gruseln zu graben, weil du eben gefragt hast.
Mich würde es voll gruseln. Auf dem Friedhof zu graben, ein Loch. Oh.
Ja, nee.
Ja, also das, mich würde es nicht gruseln. Ich habe in einem meiner Bücher habe ich beschrieben, eine Szene, wenn ich auf den Spuren meiner Großmutter, meines Großvaters gewandelt. Und meine Großmutter hat in der Nähe von Magdeburg, hatte mein Großvater seine Praxis als Arzt und hat mit meiner Großmutter dort gelebt. Und dann kam immer der Krieg und dann war anschließend die Grenze dazwischen. Mein Großvater verstarb. Meine Großmutter wollte da zu ihrem Geburtsort, der war im Harz, aber auf der Westseite. Und nun wollte die während der Besatzungszeit, damals haben die Sowjets diesen Teil besetzt, wollte sie dann mit dem Zug rüberfahren in ihren Heimatort. Aber sie wollte nicht reisen ohne die Urne meines Großvaters, der in Magdeburg begraben war. Die ist Tatsache. Die Geschichte hat sie immer erzählt. Als wir Kinder waren und sie kam, und die Geschichte musste sie pausenlos erzählen, weil ich wollte die immer wieder hören. Ja?
Oh, die alte Urnengeschichte wieder.
Und da erzählte sie, dass also bei Vollmond, ja, sie dann, weil sie keine Genehmigung der Überführung bekommen hat, weil das nun dann in den Westen quasi ging, wurde dem nicht zugestimmt, hat sie dann nachts ist über die Mauer geklettert und mit einem Spaten und hat also wirklich meinen Großvater, die Urne meines Großvaters ausgebuddelt.
Toll. Es tut mir leid, aber ich muss kurz die Urnensache noch ins Spiel bringen, weil ich war so begeistert davon. Ich habe mich so darüber gefreut. Es ist ja auch im weitesten Sinne nicht hundertprozentig legal, was die Oma da gemacht hat. Deswegen eigentlich kann es hier auch Thema sein, dachte ich mir, oder? Weil die hat ja tatsächlich die Urne dann noch in ihre wohl legendär riesige Handtasche gepackt, die sie immer hatte, und die einfach unverdrossen mit über die Grenze genommen, ne? Und in der neuen Heimat, so ganz wurde es, glaube ich, nicht klar, ob sie die selbst dann einfach jetzt mal selber beerdigt hat quasi auf dem Friedhof oder hat beerdigen lassen. Und es kam dann ja sogar noch ein bisschen besser, ne?
Und dann habe ich auf einmal noch Teile der Familie kennengelernt von Großmutters Seite, von der ich vorher überhaupt nichts wusste, und bekam dann einen Anruf, nachdem meine Forschungsergebnisse in der örtlichen Zeitung beschrieben wurden, rief mich eine Frau aus meiner Familie, zu der ich ja dann auch gehöre, an und sagte, ja, das Grab ist ja nun mittlerweile schon eingeebnet, aber wenn Sie den Grabstein haben wollen, den haben wir mitgenommen. Und ich sage, wo ist er denn? Gucke ich mir gleich an, und dann bin ich dahin gefahren. Und dann haben sie den Grabstein mitgenommen und die hatten eine Stelle vor ihrer Garage, wo der Weg uneben war.
Und als
Wegbefestigung haben die den eingegraben, und mit der Gesicht nach unten, ja, mit dem Namen. Und dann haben sie aber gleich ausgegraben, und den habe ich dann mitgenommen nach Berlin. Und bei mir im Garten steht heute der Grabstein meines Großvaters und meiner Großmutter.
Ja. Fandst du es auch gut, Ilja?
Ja.
Die Urnengeschichte?
Auch ein bisschen gruselig.
Ja, du bist ja so ein Schisser.
Ich bin
ein
krasser Schisser.
Ja. Ich fand es sehr erbaulich. Und man glaubt es kaum, in der nächsten Folge wird es vielleicht noch ein bisschen erbaulicher.
Guck an.
Oder? Denn wir sprechen in der dritten Folge dann drüber, wie die Sass-Brüder es schafften, tatsächlich auch zum Mythos zu werden. Und wir gehen endlich der eigentlichen Kernfrage dieser Staffel nach, nämlich, wie würden wir es denn anstellen, wenn wir dann demnächst mal in eine Bank einbrechen?
Also auf jeden Fall würden wir es nicht ankündigen, Anja.
Nur in unserer Fantasie natürlich.
Genial Kriminell ist ein Fire Original von Pool Artists. Moderation und Redaktion Anja Rützel und Ilja Benisch. Redaktion Timo Nikolas. Schnitt Paula Georgi. Produktionshund Juri. Produziert von Pool Artists und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fire Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.